Gut, können wir nachher
noch. Können wir nachher noch über Sprachen diskutieren? Jetzt diskutieren wir im Panel über das Thema ADM-Regulierung in der Schweiz. Und bei mir auf dem Panel sind Angela Müller von Algorithm Watch Schweiz. Sie ist Head of Advocacy and Policy. Angela, möchtest du kurz zwei, drei Sätze zu dir sagen und zu deiner Person?
Ja, vielen Dank. Also erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, heute mit dabei zu sein. Genau, du hast ja schon gesagt, ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr bei Algorithm Watch. Wir sind eine Advocacy-Organisation mit Fokus auf eben ADM-Systeme. Den Begriff muss ich jetzt, glaube ich, nicht mehr erläutern nach dem Vortrag von David. Uns gibt es in Berlin und in Zürich. Und unser Ziel ist wirklich, ganz kurz gesagt, in a nutshell, ADM-Systeme eben so einsetzen, dass sie Mensch und Gesellschaft nutzen und eben nicht schaden. Mein Hintergrund ganz kurz ist so aus dem Menschenrechtsbereich, also politische Philosophie, Rechtswissenschaft, und ich glaube, ich bringe auch ein bisschen diese Menschenrechtsperspektive eben auf Tech Policy mit. Genau, danke.
Super, das braucht's. Dann haben wir auf dem Panel Frau Bettina Behrendt. Sie ist Professorin für Internet und Gesellschaft an der Technischen Universität Berlin. Sie ist auch eine der Direktorinnen des Weizenbaum-Instituts und Gastprofessorin bei der KV Löwen. Hoffe, ich habe das alles noch richtig gesagt. Herzlich willkommen auf dem Podium, Frau Behrendt.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Und was zu mir zu sagen ist, eigentlich diese drei Institutionen, die sagen schon eine ganze Menge aus. Natürlich einerseits klar in der Akademie verhaftet, andererseits sehr interdisziplinär vom Hintergrund her. Und im Augenblick stehe ich wirklich so mit einem Bein in der Data Science und in der KI und mit einem Bein in der gesellschaftlichen Forschung. Also ich bin seit 25 Jahren so in Sachen Privatheit, Datenschutz, Diskriminierung und eben generell KI-Ethik und auch Rechtsbereiche unterwegs, mit der Sicht ganz klar aus der Data Science. Und insofern ist das ein wirklich sehr spannendes Thema und freue mich sehr, hier zu sein.
Super, vielen Dank. Und dann, ihr alle kennt ihn, ihr alle liebt ihn, David Sommer von der Digitalen Gesellschaft. Vielleicht magst du noch zwei, drei Worte zu dir sagen, David.
Ja, danke für diese Einführung. ich bin heute hier, um für die Fachgruppe ADM der Digitalen Gesellschaft zu sprechen und in diesem Podium teilzunehmen. Mein Background ist eher ein technischer. Ich habe vor kurzem ein Doktorat abgeschlossen, in dem ich mich unter anderem mit der Sicherheit und Privatsphäre Möglichkeiten von KI beschäftigt habe und anonyme Kommunikation, Vermessung von Privatsphäre im Internet und so weiter. Und aus diesem Interesse ist dann eben auch diese Fachgruppe entstanden. Und darum, ich freue mich, heute hier zu sein. Danke, Nicole.
Danke dir, David. Und dann noch ebenfalls bei uns ist Frau Professorin Nadia Brandbinder. Sie ist an der Uni Basel Professorin für öffentliches Recht. Herzlich willkommen, Frau Binder.
Ja, vielen herzlichen Dank auch meinerseits für die Einladung, vor allem auch für die Organisation und dass dieses Thema behandelt wird. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, dieses Thema zu behandeln. Mein Hintergrund, es wurde schon gesagt, ist das öffentliche Recht. Das heißt, ich schaue mir aus rechtlicher Sicht jetzt mit Bezug zu dem Thema der heutigen Tagung alles an, was mit dem Staat und der Verwaltung zu tun hat, also rechtliche Rahmenbedingungen des Einsatzes von automatisierten Systemen, vollautomatisierten, teilautomatisierten. Und ich beschäftige mich eigentlich schon seit über 20 Jahren mit Fragen der Digitalisierung in Staat und Verwaltung, und ich kann ganz genau benennen, seit wann ich mich mit ADM befasse, nämlich seit 2016, damals noch in Deutschland, wo in Deutschland der vollautomatisierte Verwaltungsakt gesetzlich verankert wurde. Und seit da beschäftigt mich das Thema, und ich bin froh, dass wir jetzt auch in diesem Rahmen darüber sprechen können.
Wunderbar, vielen Dank für diese Worte und dass ihr euch alle kurz vorgestellt habt. Ich würde jetzt noch ganz kurz das Thema umreißen für all jene, die sich jetzt erst für das Panel eingeloggt haben oder sich zugeschaltet haben. Und zwar geht es darum, dass ja ADM-Systeme sich bereits im gesellschaftlichen Alltag verankert haben und dies meist ohne großes Bewusstsein der Öffentlichkeit. Dass diese ADM-Systeme einer Regulierung bedürfen, steht entsprechend auch außer Frage. So hat auch die Europäische Kommission im 2021 einen Vorschlag für die Verordnung über künstliche Intelligenz, also den AI Act, veröffentlicht. Auch der Europarat verabschiedete bereits eine erste Empfehlung zur künstlichen Intelligenz. Und auch im Schweizer Parlament wurde Ende letztes Jahres wurden da zwei Vorstöße zur Regulierung von ADM-Systemen eingereicht. Zum einen ein Postulat von der Nationalrätin Minli Marti, in dem sie einen Bericht zur Regulierung von ADM-Systemen fordert, und eine Motion von der Nationalrätin Mariona Schlatter, in der sie ein öffentliches Register aller in der öffentlichen Verwaltung eingesetzten Algorithmen fordert. Diese beiden Vorstöße haben unter anderem auch ein Positionspapier der Digital Society Initiative der Uni Zürich als Basis. Und es freut uns natürlich sehr, dass auch zwei der Mitautorinnen dieses Papers heute auf dem Panel dabei sind, nämlich eben Angela Müller und Frau Nadia Braun-Binder, die dann sicher auch noch zu diesem Positionspapier ein, zwei Sätze sagen können oder sagen werden. Jetzt als erste Frage: Das Jahr 2021, hier scheint sich einiges getan zu haben im Bereich Regulierung von ADM-Systemen in der Schweiz. Woher kam denn dieser Schub im letzten Jahr? Vielleicht gerade zu Angela als erstes.
Ja, vielen Dank für die Frage. Vielleicht nur noch kurz als Korrektur. Ich selbst bin nicht Mitautorin des Papiers, also nur, dass ich mich da nicht mit fremden Federn schmücke, aber zwei Mitglieder unserer Organisation, das heißt, das ist natürlich von uns auch mitgetragen. Ja, die Diskussion hat tatsächlich einen Schub erlebt, das erlebe ich auch so. Ich glaube, das hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Also einerseits ist es die enorme Zunahme an Systemen, also wir sehen halt in ganz Europa, das ist jetzt nicht nur in China oder den USA so, sondern wirklich auch in ganz Europa, dass der Einsatz von ADM-Systemen enorm zunimmt und diese auch immer mehr den Alltag durchdringen. Das hat nicht zuletzt sicher auch mit der Pandemie zu tun, denke ich. Das hat es vielleicht nochmals verstärkt. Dann führt das auch dazu, dass wir mehr, ich sage so, anekdotische Einblicke haben, was denn das für Risiken und Auswirkungen mit sich bringen kann. Ich glaube, wir haben noch nicht so wirklich einen systematischen Einblick. Das ist sicher auch Teil des Problems. Und dann gibt es eben die angesprochenen Regulierungsvorschläge, die sich da auch dazu beigetragen haben. Und nicht zuletzt würde ich sagen, auch woher kam diese intensivierte Diskussion, auch durch Leute wie euch alle hier auf dem Podium zum Beispiel. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass sich da die Wissenschaft, die Zivilgesellschaft ihren Beitrag leistet und zum Beispiel auch die Medien, weil es gab ja immer sehr viele beeindruckende Recherchen auch in den Medien, gute JournalistInnen, die das die da auch dazu beigetragen haben, dass das jetzt nämlich auch in der Politik, wie du gesagt hast, so bei einzelnen Exponentinnen zumindest mehr ankommt. Ich glaube, diese Debatte ist auch wirklich zentral, weil wir müssen ja erstmal überlegen, dass wir auch nicht dieses Gefühl haben, wir werden von der Technologie einfach überrollt, sondern dass wir auch als Gesellschaft die Rahmenbedingungen für diesen Einsatz eben auch aktiv gestalten wollen. Das finde ich sehr begrüßenswert.
Vielen Dank. Vielleicht gerade noch weiter zu David. Du hast ja vorhin in deinem Vortrag auch die Breite und die öffentliche Diskussion zu diesen Themen erwähnt. Was hat jetzt im 2021 dazu geführt, dass wir eben mehr in der Öffentlichkeit auch über das diskutieren?
Ja, also ich gebe Angela recht. Sie hat schon viele der Punkte beschrieben. Das Thema selbst in der Technikwelt, das ist schon älter, also Automatisierung, das wird seit 30, 40 Jahren gemacht. Wirklich zugenommen hat es halt mit dieser Interkonnektivität von den ganzen Devices, von den Geräten, also Smartphones immer am Internet und die Tech-Firmen, die zusammen mit der Rechenpower, die jetzt hier ist, auch versuchen, die ganzen Dienstleistungen zu automatisieren. Also das ist eigentlich das Core-Business von Google zum Beispiel. Die wollen einfach die Menschen aus dem System draus haben und werden durch das viel billiger und können daher Dienste viel billiger anbieten. Auch andere große Konzerne trainieren mehr und mehr Modelle auf den einzelnen Endgeräten der Benutzer, also die ganzen Smartphone-Hersteller zum Beispiel. Wenn das Smartphone eingesteckt ist, dann werden da Algorithmen trainiert und die werden dann auch verwendet, um zum Beispiel irgendwas zu empfehlen an Inhalten und so weiter. Also die von der technischen Seite, die Systeme sind längst da und es kommt langsam in das Bewusstsein, wenn man auch die ganze Zeit konfrontiert ist mit denen. Plus natürlich der Regulierungsvorschlag in der EU, also die Bestrebungen, die haben einen Riesenschub geleistet. Ja.
Danke, David. Ich muss mich da immer muten, unmuten, wenn du sprichst. Du hast noch diese ganzen Vorschläge aus der EU erwähnt. Vielleicht dazu kann Frau Behrendt als in Deutschland ansässige Person noch was dazu sagen, wie das dann in Deutschland oder in der EU allgemein so, wie fühlt sich das Thema an in der EU momentan?
Puh, das ist wirklich eine gute Frage, weil wenn man so in dieser Diskussion drinsteht, hat man natürlich eine sehr gefärbte Wahrnehmung. Ne? Also ich denke, was eigentlich ein zufriedenstellendes Gefühl ist, dass Sachen, die wir in der Forschung seit Jahren untersuchen und sagen, jetzt auch wirklich in der Politik wahrgenommen werden. Das hat natürlich durch diese Veröffentlichung des Entwurfs einen sehr großen Push gekriegt, weil es vorher immer halt jede Menge, ich sag mal, Absichtserklärungen, um es etwas grob zu sagen, gab und man immer das Gefühl hatte, ja, aber wenn das jetzt nicht in Gesetze mündet, dann ist das alles letztlich wie einer der von Algorithm Watch Deutschland zusammengestellten 200 plus AI-Guidelines. Und ich denke, es ist so ein bisschen auch eine Sorge vor eben noch einem Bürokratiemonster, wie das ja auch eben in der Anmoderation oder in der Fragerunde beim David Sommer gerecht wurde. Und es besteht sehr einerseits eben das Gefühl, okay, wir müssen das regulieren und wir müssen das komplexe Regelwerk schaffen, aber andererseits, wir sind nicht so ganz zufrieden mit bestimmten Auswirkungen der bürokratischen Anforderungen der DSGVO. Das hat nicht so den Effekt gehabt, den wir wollten. Und es ist auch so ein bisschen unklar, wie sehr sich das wirklich in die Praxis dann umsetzt und wie vermeiden wir das. Und ich meine, die Frage ist eben für mich sehr stark und ich glaube auch für viele andere, die starke Betonung dieses risikobasierten Ansatzes, der ja wie ein religiöses Mantra sich durch den Entwurf zieht. Ist das die Lösung oder ist das eher ein neues Problem? Das ist für mich so auch eine der spannenden Fragen der nächsten Jahre.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Was ich noch spannend finde, jetzt auch an diesen beiden Vorschlägen, die im Parlament eingereicht wurden, für die öffentliche Verwaltung scheint es schon sehr viel konkretere Vorstellungen zu geben, als dies für vielleicht die Privatwirtschaft der Fall ist. Woher könnte das kommen? Vielleicht haben Sie da was dazu noch, Frau Binder.
Ich kann nur spekulieren. Eine Spekulation ist, dass wir in der öffentlichen Verwaltung das Legalitätsprinzip kennen. Das heißt, die Behörden dürfen ohnehin nur tätig werden, wo das Gesetz das zulässt und auch nur im Rahmen der Gesetze. Das heißt, man muss sich jetzt einmal grundsätzlich ohnehin überlegen, wie wollen wir etwas regeln. Und wenn man eben automatisiert oder Risikomanagementsysteme einsetzt, dass man sich dabei überlegt, muss sich die gesetzliche Grundlage dazu anpassen. Vielleicht kommt noch hinzu, jetzt mal abgesehen von diesem formalistischen oder rechtlichen Aspekt, dass es einfach auch mehr unter der Beobachtung der Politik steht, dass man sich sagt, die Verwaltung, die muss effizient sein, die muss kostengünstig sein, die muss eben rechtmäßig, rechtsstaatlich handeln. Wir haben demokratische Elemente, die zu berücksichtigen sind, das Öffentlichkeitsgesetz, das zum Beispiel es ermöglicht, eben auch zu schauen, was sich in der Verwaltung tut. Ich glaube, es ist so eine Kombination von verschiedenen Faktoren, dass man sich einfach klarer ist oder bewusster ist, was die Verwaltung tut, auch Hand und Fuß haben.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Ja, Frau Behrendt?
Also das sehe ich genauso und das sollte ja auch so sein. Ich meine, die öffentliche Hand hat einfach mal andere Verantwortung gegenüber Bürgern und anderen Menschen. Aber ich glaube, es kommt eben noch was hinzu, diese unglaubliche Angst, innovationshemmend zu sein gegenüber der Privatwirtschaft. Und Also das ist ja für sich schon mal irgendwie auch eine sehr problematische Annahme. Also erstmal ist die Annahme, die öffentliche Verwaltung ist eigentlich nicht innovativ oder wenn man sie reguliert, wird sie trotzdem innovieren. Ich weiß es nicht, was da dahinter steht. Aber eben vor allem eigentlich so ein alter Narrativ von wegen Regulierung ist Innovationsbremse. Wenn man in die Vergangenheit schaut, wird man sehen, dass das immer wieder als falsch sich erwiesen hat und diesen Angstzahn muss man eigentlich auch ziehen.
Sehr schöne Metapher, einen Angstzahn zu ziehen. Sehr schön. Gut, wir haben vorhin schon ein bisschen über das Positionspapier der DSI gesprochen. Die DSI spricht sich darin ja eigentlich gegen ein ADM oder ein KI-Gesetz aus und möchte eigentlich eher mit einer Kombination von allgemein sektorspezifischen Normen, dass man die anpasst und ein allgemeines IT-Sicherheitsgesetz einführt. Wieso eigentlich spricht sich die DSI gegen ein ADM-Gesetz aus? Vielleicht gerade Frau Braubinder als Mitautorin des Papers.
Genau, also ich möchte betonen, ich bin eine von ganz vielen Autorinnen und Autoren dieses Papiers und kann deswegen natürlich nicht für alle sprechen und möchte vielleicht eher so meine persönliche Einschätzung geben und damit in keinster Weise meine Co-Autorinnen und Co-Autoren auch quasi noch mit zu Wort kommen lassen. Letztlich hat jeder und jede seine eigenen Beweggründe. Ich habe ja die Perspektive vor allem öffentliche Verwaltung. Und ich sehe da einfach aus dieser Perspektive alleine schon ganz viele Gründe, die dagegen sprechen, alles in einen Topf zu werfen. Die öffentliche Verwaltung braucht andere Rechtsgrundlagen als die Privatwirtschaft. Jetzt haben wir schon Gesetze, die aber beides in einen Topf werfen, nämlich das Datenschutzgesetz. Und da stoßen wir auch gleich an Probleme. Ich nehme nur ein Beispiel, ich werde es nicht ausführen, weil gerade ein Aufsatz auch von Florent Duvenet und mir dazu erschienen ist, aber das revidierte Datenschutzgesetz will insgesamt mehr Transparenz herbeiführen. Ich glaube, das gelingt ihm auch für die Privatwirtschaft, aber es gelingt ihm nicht für die öffentliche Verwaltung. Meines Erachtens ist man mit dieser One-Fits-All-Solution mit zwar punktuellen Vorschriften für die Verwaltung hat man sich ein Eigentor geschossen und ist quasi unter die Transparenz zurückgeschritten, die eigentlich wünschenswert wäre im Datenschutzbereich. Es betrifft jetzt nicht nur ADM, sondern das gesamte Bearbeiten von Personendaten durch die Verwaltung. Also nur allein schon aus der Perspektive, ich finde, man kann nicht die öffentliche Verwaltung und die privaten in einem Gesetz regeln. Zweiter Punkt, ich glaube, die Regelung in einem einzigen Gesetz führt zu Konflikten. Ich mache wieder ein ganz kleines Beispiel aus der Perspektive öffentliche Verwaltung. Ich nehme wieder das Datenschutzgesetz, weil das so hervorragend passt. Artikel 21 des revidierten Datenschutzgesetzes, ja auch für ADM-Systeme, nicht ganz irrelevant, weil es eben diese Möglichkeit der vollautomatisierten Entscheidungen erwähnt, ich sage bewusst erwähnt, und wir wissen jetzt für das öffentliche Recht nicht, ja, und was heißt das jetzt? Da ist etwas vorgesehen, das betrifft irgendwie die Verwaltung, wenn man dann in den Materialien nachliest, aha, es sind wahrscheinlich Verfügungen gemeint, aber es geht sich nicht ein in die Rechtsgrundlagen im Verwaltungsverfahrensgesetz, die eigentlich die Verfügungen regeln. Das heißt, wir müssen dann im Einzelfall schauen, wie spielt das zusammen, welche Bestimmung geht vor, ja, wenn wir eine Kollision haben, einen Konflikt haben, welche Bestimmung geht da vor. Und es täuscht auch ein bisschen darüber hinweg, dass dann eben in den Rechtsgrundlagen, die schon bestehen, auch noch Anpassungsbedarf herrscht. Also es führt zu Irritierung und dadurch auch zu einer gewissen Rechtsunsicherheit. Und dann möchte ich noch auf eine dritte Irritierung zu sprechen kommen. Und das möchte ich anhand des Diskriminierungsverbotes illustrieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das kam ja heute auch schon mehrfach zur Sprache und zu Recht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben für die öffentliche Verwaltung Artikel 8 Absatz 2 der Bundesverfassung, der relativ klar sagt, Diskriminierung, namentlich wegen der Herkunft, Rasse, Geschlecht, Alter und so weiter und so fort, ist unzulässig. Es geht in der öffentlichen Verwaltung jetzt darum, wie setzt man das um? Und das ist je nach Fachbereich unterschiedlich. Für die Privaten haben wir so ein Diskriminierungsverbot nicht. Das heißt, es stellt sich aus meiner Sicht jetzt im Kontext von ADM die Frage, ja, brauchen wir nicht auch so etwas Grundsätzliches, zum Beispiel ein allgemeines Gleichstellungsgesetz für die Privaten? Und daran anknüpfen stellt sich dann aber die Frage, ja, und warum sollte eine allgemeine Gleichstellung nur beim Einsatz von ADM gelten? Doch überhaupt nicht zielführend. Also ich finde, wenn man schon über Gleichstellung oder Diskriminierungsverbote für Private spricht, dann ist das unabhängig von ADM zu sehen. Also ich glaube, es gibt ganz viele rechtliche Fragen, die man klären muss, aber die man jede für sich anschauen muss und kontextspezifisch lösen muss. Das heißt nicht, dass man auch mal eben ein neues Gesetz schaffen kann, wie vielleicht ein allgemeines Gleichstellungsgesetz, aber ich glaube, ein ganz generelles KI-Gesetz oder ADM-Gesetz würde zu mehr Fragen und mehr Schwierigkeiten, als dass es Probleme löst.
Vielen Dank für diese Ausführungen. David, möchtest du dazu gerade etwas anfügen, aus Sicht der digitalen Gesellschaft vielleicht?
Ja, danke für die Chance. Ich habe mir bereits überlegt, die Hand zu heben. Grundsätzlich gebe ich Frau Braun-Binder recht. Ein einzelnes Gesetz ist sicher nicht zielführend und ich glaube, es ist auch ein bisschen das Missverständnis im Raum, wenn wir von einem ADEM-Gesetz sprechen, wir meinen nicht unbedingt ein konkretes Gesetz, sondern vielmehr dieser ganze Katalog an Maßnahmen, den man betrachten müsste. Und das schließt natürlich auch viele Detailänderungen anderen Gesetzen mit ein. Wir führen das in unserem Positionspapier ein wenig aus. Ein Punkt, warum wir trotzdem ein spezifisches ADEM-Gesetz vorsehen, ist, weil wir eben diese ADEM-Aufsicht vorschlagen, diese Behörde, die müsste irgendwo definiert werden und die passt schlecht irgendwo anders rein, kann man auch irgendwo anders rein tun, plus viele Begriffe und Risikokategorien und so weiter, die wir vorschlagen, die müssen halt auch irgendwo rein und dann wäre es schon ein Vorteil, wenn das irgendwo an einem Ort ist, aber das ist eine technisch, aus unserer Sicht ein technisches Detail, wie genau jetzt diese Vorschläge rechtlich umgesetzt werden. Uns geht es vor allem um den Effekt, den sie haben.
Danke, David. Angela, du hast die Hand gehoben.
Sieht man meine Hand, gut.
Ja.
Genau, ich möchte einfach noch kurz ergänzen, auch was Frau Braun-Binder gesagt hat, oder wirklich, also in Anbetracht dessen, also muss man sich schon auch vor Augen halten, dass die ADM-Systeme ja nicht einfach als Systeme oder als Technologie gewisse Risiken mit sich bringen, sondern diese Risiken eigentlich wesentlich im Kontext entstehen. Und das, denke ich, da droht halt auch die Gefahr, wenn man sozusagen alles unter einen Hut nimmt, dass eben dieser Kontext dann auch übersehen wird oder beziehungsweise eben nicht genügend Beachtung geschenkt werden kann. Also wenn man denkt, automatisierte Waffen versus Facebook-Algorithmus versus Autoversicherungsprämienberechnung und so weiter, da alles unter einen Kontext, also unter einen Hut zu schlagen, das, denke ich, könnte eben auch diese Möglichkeiten ein bisschen unterbinden. Und dann finde ich es auch wichtig zu sagen, als zweiter Punkt, die Idee ist ja trotzdem natürlich, auch wenn man das punktuell an verschiedenen, in verschiedenen Gesetzen anpasst oder punktuell irgendwie einzelne Gesetze neu schafft, dass man natürlich trotzdem allgemeine Normen hat. Also das heißt natürlich nicht, dass jetzt nur für die automatisierten Waffen Transparenz geschaffen werden muss und so weiter, sondern die Idee ist natürlich, dass das auf Prinzipien beruht, wo man sich auch darauf einigt, aber dass man diese dann sektorspezifisch eben anpassen kann und wie das dann auch rechtlich am meisten Sinn macht. Das finde ich doch auch ganz wichtig. Und vielleicht noch ein oder noch ganz, ganz kurz zwei Punkte. Das dritte finde ich auch so die Anwendung und Auslegung von bestehenden Gesetzen. Das finde ich schon auch wichtig zu sehen, was haben wir bis jetzt. Und das hört sich banal an, ist aber alles andere als banal. Wir haben einen Grundrechtskatalog. Also was wir nicht brauchen, ist zum Beispiel eine digitale Grundrechtscharta, weil die Grundrechte, die haben wir und die zählen auch im digitalen Raum. Und deswegen finde ich es auch wichtig zu sagen, okay, wir haben zum Beispiel jetzt im öffentlichen Bereich, wie ja auch Frau Behrendt richtig gesagt hat, ganz, ganz spezifische Grundsätze, nach denen der Staat handeln darf. Und das haben wir aus ganz, ganz guten Gründen. Und diese sind nicht plötzlich neu zu definieren, sondern diese sind eben auch jetzt anzuwenden auf neue Entwicklungen, gesellschaftliche Transformationen, welcher Art auch immer. Genau, und genau, den letzten Punkt spare ich mir auf, um hier nicht zu viel Redezeit in Anspruch zu
nehmen. Kein Problem, vielen Dank für eure Ausführungen, es war sehr spannend. Ich würde gerne noch ein bisschen auch auf das Thema der Kategorisierung eingehen. Wir haben ja der AI Act der EU, wie auch jetzt der Vorschlag der digitalen Gesellschaft, stehen die Risiken, welche durch Algorithmen für Individuen wie auch für die Gesamtgesellschaft entstehen, im Vordergrund. Algorithmen sollten entsprechend aufgrund dieses Risikos eingeschätzt und kategorisiert werden. Diese Kategorisierung soll aber primär auf Basis der Selbstdeklaration erfolgen. Wird damit nicht zu viel Vertrauen in individuelle Akteure gesetzt? Vielleicht gerade Angela Müller von Algorithm Watch.
Ich finde, das ist eine Abwägung. Also ich finde auch, man muss das Ding auch so machen, dass, oder die gesetzlichen Anforderungen so machen, dass sie dann wirklich auch praktikabel sind. Und ich glaube, es ist sinnvoll, bis zu einem gewissen Grad auf Selbsteinschätzungen zu setzen. Aber, also für uns ist das ganz wichtig, dann muss man das koppeln. Einerseits mit Aufsichtsinstitutionen, andererseits mit, und ich glaube, das seht ihr ja ganz ähnlich, mit zivilgesellschaftlicher oder wissenschaftlicher Aufsicht im Sinne von Watchdogs zu haben, die das eben auch ausführen können. Klammerbemerkung, dann muss aber auch die Wissenschaft und die Zivilgesellschaft entsprechend befähigt sein. Also das kann man dann auch nicht einfach erwarten, sozusagen aus Luft und Liebe, dass das gemacht wird. Also das ist dann, es ist mir schon auch ein Anliegen, dass man dann auch das so ausstattet, dass das wirklich auch funktioniert. Aber ich glaube, man kommt nicht ganz vorbei an dieser Selbsteinschätzung, aber natürlich, dann muss man die entsprechenden Regeln machen, damit die eben nicht, damit eben das Missbrauchspotenzial auch limitiert wird.
David?
Ja, ich gebe Angela komplett recht. Ein wichtiger Punkt, den ich noch hinzufügen möchte, ist, dass diese Systeme, wenn etwas grob im Argen ist, auch wenn die Selbstdeklaration, also wenn zum Beispiel nach unserem Vorschlag, da gibt es ja verschiedene Risikokategorien, wenn der fälschlicherweise in eine zu tiefe Kategorie eingegliedert wurde, wo keine Rechenschafts- und Transparenzpflichten nötig wären, das kommt schon irgendwie raus. Auch Mitarbeiter bekommen das mit, die sprechen. Zumindest ein Anfangsverdacht, glaube ich, bei den wirklich kritischen Fällen, der wird auch mit Selbstdeklaration irgendwie generiert werden. Und auf dieser Basis kann man dann auch agieren. Also Selbstdeklaration heißt nicht, dass man immer alles verstecken kann. Das kommt viel, oft kommt das raus irgendwie.
Danke für die Ergänzung. Sehr gut, wenn es dazu sonst keine weiteren Meldungen mehr gibt, dann würde ich gerne noch die Frage der Haftung so in den Raum werfen. Wer haftet, sollte dann Ihrer Meinung nach für ein eingesetztes ADM-System haften? Vielleicht möchte sich Frau Behrendt noch dieser Frage kurz annehmen.
Meine Gedanken weilen gerade noch bei der vorigen Frage. Entschuldigung, hat etwas gedauert. Ich war auch ganz bei Frau Müller im Sinne dieser Verteilung, denn es muss praktikabel sein. Andererseits wirklich der Möglichkeit, auch konkurrierende Sachen aufzustellen, weil wir wissen ja zum Beispiel bei dem ganzen Diskurs über die algorithmische Diskriminierung, dass es sehr unterschiedliche Vorstellungen davon geben kann und auch gerechtfertigt geben darf und sollte, was gerecht und was ungerecht ist. Und das muss in Interaktion und in Diskurs miteinander stehen. Da müssen auch konkurrierende Technikfolgenabschätzungen zum Beispiel vorhanden sein können. Und wir haben eigentlich jetzt gerade auch mit den Corona-Warn-Apps gesehen, dass das gut funktionieren kann. Dass es jedenfalls funktionieren kann und dass es eine gute Sache ist, dass es geschieht. Und kommen für mich eigentlich auch sehr ontologische Fragen. Ja, also zum Beispiel sagt Herr Sommer, die dürfen sich nicht falsch einsortieren. Damit reifiziere ich dieses ein sehr grobmaschiges Risikoklassenmodell. Und wer hat denn da die Definitionsmacht über die wahre Wahrheit? Also da habe ich jetzt wirklich Probleme mit, und ich denke, deswegen muss man eigentlich irgendwie auch arbeiten an einer vielgestaltigen und von vielen Quellen herkommenden Risikoeinschätzung, die dann nicht dazu führt, dass jeder sich seine eigenen Standard definieren kann. Na, das ist blöd. Die dazu führt, dass man auch wirklich über die theoretischen Annahmen da redet. Wieso ist etwas riskant und wer sagt das? Und wie weiß ich das im Nachhinein, dass das gestimmt hat oder im Vorhinein? Und ich denke, da vielleicht will der Herr Sommer was dazu sagen. Und dann sage ich gleich schon im Vorhinein, mit der Haftung finde ich sehr schwierig. Also da habe ich, sagen wir mal, als Entwicklerin, Entwicklerin, das hört sich ja, also als Informatikerin, ein Verständnis davon, ne, wer eigentlich überhaupt Entscheidungen trifft. Aber ich finde es sehr schwer, da sehe ich diese Verschiedenheit der, sagen wir mal, Verantwortung, die eben von ganz vielen Komponenten herkommt, und jeder muss da irgendwie dann auch entsprechend Verantwortung tragen. Aber das zu übersetzen in Haftungsrecht, da lasse ich lieber die Finger von, da bin ich einfach juristisch nicht gut genug beschlagen, um dazu was Qualifiziertes zu sagen. So, und jetzt wieder zurück. Vielleicht können wir noch mal über diese Risikoklassen und ihre Reifizierung reden.
Ich glaube, David möchte da gerne was dazu sagen.
Also zuerst einmal, ich bin auch nicht juristisch genug versiert, um da jetzt eine komplette Antwort darauf geben zu können. Aber wir sind uns in diesem Kreis ja schon einig, dass es gewisse Transparenzpflichten braucht, auch Rechenschaftspflichten. Auf der anderen Seite, dass man nicht für jedes System diese erfordern kann, weil der bürokratische Aufwand einfach zu groß ist. Und die Konsequenz dieser Gratwanderung ist eine Einteilung der Systeme irgendwie. Und wie ist eine große Frage, das haben wir uns auch richtig die Köpfe darüber zerbrochen. Ich nehme an, langfristig wird das Ergebnis eines Diskurses sein, wo wirklich abgeschätzt werden muss, welche Systeme kritisch sind, welche nicht. Und das kann sich auch mit der Zeit ändern. Also bei unserem Vorschlag ist es auch sehr wichtig, dass periodisch neue Risikoeinschätzungen vorgenommen wurden, weil vielleicht nach 10 Jahren sieht die Landschaft anders aus und ein System hat dort auf einmal ein anderes Einwirken auf sein Umfeld. Und das ist ein ongoing Prozess. Und am Ende, ich jetzt nicht juristisch versiert, aber ich nehme, am Ende liegt das wirklich bei den Gerichten. Die müssen entscheiden, welche Fälle wie gelagert sind.
Ich glaube, Angela möchte noch was ergänzen.
Ja, also ich finde das sehr gut, was Frau Behrendt auch gesagt hat. Also wir haben zum Beispiel, und das ist jetzt ganz ähnlich wie vielleicht bei eurem Ansatz, diese ganz generelle Kritik an diesem risikobasierten Ansatz, zum Beispiel, wie er sich im AI-Act zeigt. Weil eben diese Idee von einer sozusagen vorausschauenden Kategorisierung von Systemen, und da sind es ja dann wirklich die Systeme auch, die kategorisiert werden, nicht mal deren Anwendungen, glaube ich, einfach wirklich wiederum nicht dem Kontext bewusst wird und der Wichtigkeit auch der Anwendung eben von Systemen, und dass das unserer Meinung nach viel zu wenig auf den Einzelfall eben auch eingehen kann und diese Folgenabschätzung eigentlich ja nur im Einzelfall passieren kann, also unserer Meinung nach. Und dass da natürlich eine gewisse ein gewisses Risiko entsteht. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt zum Beispiel auch, also ganz realpolitisch, der AI-Act ist jetzt da. Also wir haben diese generelle Kritik, aber das heißt natürlich jetzt nicht, dass wir uns irgendwie der Diskussion verweigern, sondern wir versuchen den jetzt auch in Zusammenarbeit mit ganz vielen zivilgesellschaftlichen Partnern so gut wie möglich zu machen. Das heißt dann für uns auch, dass wir versuchen, diesen Kategorienansatz so durchlässig gleich wie möglich zu machen, dass man da schaut, dass dieser irgendwie ein bisschen durchlässiger wird. Aber grundsätzlich teile ich auch diese Kritik an, ist wirklich dieser Risikokategorienweg the way to go.
Vielen Dank. Hast du gerade nochmals die Hand gehoben?
Ich habe gerade nochmals. Nein, ich wollte sie senken und habe sie dann nochmals gehoben.
Okay, sehr gut. Wunderbar. Möchte sonst noch jemand was zum Thema der Kategorisierung und der Kategorien allgemein sagen? Oder möchte sich jemand an der Haftung austoben?
Ich würde mich gerne an der Haftung austoben, ganz kurz. Also das ist auch ein Thema, das wir in der Fachgruppe der digitalen Gesellschaft relativ stark diskutiert haben. Unsere Einsicht war, dass grundsätzlich die Entität, die das ADEM-System einsetzt, dafür haften soll. Natürlich, wie das dann im Detail auszugestalten ist, muss man gucken. Aber es soll nicht sein, dass die Verantwortung einfach abgegeben werden kann. Vor allem heißt das spezifisch, wir wollen auch eine Produkthaftung auf Software. Es soll nicht sein, dass Dienstleister oder Produktanbieter einfach alle Haftung von sich weisen können in dem Kleingeschriebenen der AGBs, wie das im Moment der Fall ist. Und da kommen wir dann auch auf eben ein IT-Sicherheitsgesetz zu sprechen. Diese Produkthaftung, die gilt nicht nur für ADEM-Systeme, die gilt generell für uns, also unserer Meinung nach, sollte für alle IT-Systeme gelten. Und das ist ein bisschen, ja, obwohl es relevant ist, gehört das nicht unbedingt in ein ADEM-Gesetz. So viel von unseres. Ah, nein, mir fällt noch was ein. Zertifizierungen erachten wir auch nicht als zielführend, aus einem ähnlichen Grund. Also, dass man bei einem Zertifikatsaussteller einfach sein Produkt einreichen kann, der haut seinen Stempel drauf und dann gilt das quasi als genehmigt und damit ist auch die Verantwortung an diesen Zertifikatsaussteller ausgelagert. Das glauben wir, das funktioniert auch nicht. Das haben wir auch in der Realität gesehen, dass da vor allem aufgrund der unzureichenden Glaubwürdigkeit der Zertifikatsaussteller und der Komplexität des Themas, das nicht funktioniert.
Vielen Dank. Möchte sonst noch jemand was zum Thema Zertifizierungen von ADM-Systemen gerade anmerken? Okay. Ja, Frau Winter.
Nein, also ich habe jetzt sehr aufmerksam und gespannt gelauscht, mir eigentlich bei jedem Votum gedacht, genau, und deswegen braucht es eben bereichsspezifische Regeln. Zertifizierung kann in einem Bereich sinnvoll sein, im Gesundheitssektor, wo wir das schon kennen. Dort ist Aufsicht und Kontrolle auch spezifisch geregelt und dort würde ich nicht auf Selbstdeklaration alleine vertrauen wollen, wohingegen in anderen Bereichen eine Selbstdeklaration durchaus eine gute Lösung, eine sinnvolle Lösung sein kann. Also ich habe mir, also das ist ja etwas pauschal, ich weiß, aber ich habe mir bei jedem Votum eigentlich gedacht, genau das ist jetzt eben das Argument, dass man bereichsspezifisch eine Lösung sucht, die sich einbettet in bestehende Regulierungen. Und in diesem Zusammenhang vielleicht auch einfach der Hinweis, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt für alle klar ist, aber was auf EU-Ebene als Vorschlag im Raum steht im Moment, ist kein KI-Gesetz. Es ist eine Verordnung, die unmittelbar anwendbar ist, aber in den Mitgliedstaaten wird es auch weiterhin spezifische Regelungen geben. Also es ist nicht, man kann nicht vergleichen, wir machen, oder der Vorschlag quasi, der jetzt von der digitalen Gesellschaft kommt, ist quasi so, dass dasselbe wie der KI-Vorschlag der EU. Das sind andere Dimensionen. Also wir haben auch, ich verweise wieder auf das Beispiel Datenschutz, wir haben eine EU-Datenschutz-Grundverordnung und wir haben trotzdem mitgliedstaatliche Datenschutzgesetze. Das ist eine andere Konstellation. Und wir haben aber auch nicht das Problem, dass es dann Friktionen gibt zwischen der Datenschutz-Grundverordnung oder der KI-Verordnung in der EU und den mitgliedstaatlichen Regelungen, weil wir einfach die sakrosankte Vorrangregelung haben des EU-Rechts. All das haben wir in der Schweiz nicht. Also wir können das nicht eins zu eins vergleichen, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen.
Vielen Dank. Ich bin gerade kurz im Chat, weil wir haben da eine Frage bekommen zum Thema bereichsspezifisch. Und da wurde gefragt, das bedeutet ja nur, dass auch wieder jemand entscheiden muss, für welche Bereiche was gemacht wird und was nicht. Das ist wahrscheinlich mehr eine Feststellung als eine Frage, merke ich gerade. Aber vielleicht möchten Sie dazu noch gerade kurz was sagen, Frau Braubinder, oder?
Ja, also da kann ich auf das gut schweizerische Gesetzgebungsverfahren verweisen. Natürlich muss jemand das entscheiden und das ist der Gesetzgeber. Und der Gesetzgeber sind letztlich wir. Also mit allen Indizierungen. Aber wir brauchen eine Rechtsgrundlage, wir brauchen Ausführungsbestimmungen. Aber letztlich ist das dann in unseren Händen, das Volk als Souverän. Jetzt, ich weiß, etwas sehr pathetisch ausgedrückt. Aber ja, natürlich muss das jemand entscheiden. Aber das ist nicht jemand irgendwo im stillen Kämmerlein, eine Einzelperson. Das sind letztlich wir alle, indem wir Vorschläge bringen, indem wir uns engagieren. Das sind die Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit ihren Vorstößen. Und wenn ich das jetzt schon erwähnt habe, ich habe mich zurückgehalten zu Beginn, aber Frau Pauli, Sie haben sehr euphorisch eingeführt, dass es außer Frage steht, dass Regulierungsbedarf besteht. Das sehen eben nicht alle so. Ja, es gibt auch da unterschiedliche Diskussionen. Ich sehe das natürlich wie Sie. Ja, ich sehe auch einen gewissen Regulierungsbedarf. Sind aber nicht alle so. Aber die Diskussion ist lanciert und zum Glück ist sie lanciert und wir alle sind gefordert, uns daran zu beteiligen.
Vielen Dank. Vielleicht, da uns die Zeit langsam auch ein bisschen davonläuft, leider, noch eine kurze Frage zu diesem allgemeinen IT-Sicherheitsgesetz. Das wurde jetzt auch schon zweimal, dreimal erwähnt im Rahmen dieser Diskussion. Und das wird ja auch vom DSI-Papier sowie auch von der digitalen Gesellschaft als positiv oder als einen guten Schritt deklariert. Und die Frage ist jetzt ein bisschen, was sollte denn in einem solchen allgemeinen IT-Sicherheitsgesetz grundsätzlich reguliert werden? Also was bräuchte es jetzt dringend oder zwingend in einem solchen IT-Sicherheitsgesetz? Vielleicht, weiß nicht, David, möchtest du gerade anfangen?
Ja. Also grundsätzlich möchte ich mal anmerken, es gibt dazu eine Fachgruppe innerhalb der digitalen Gesellschaft, für die ich nicht sprechen kann. So viel dazu. Daher kann ich nur generell wiederholen, was ich schon gesagt habe. Also die Produkthaftung auf Software ist sicher ein ganz wichtiger Punkt. Auch die IT-Security, die Cyber-Security ist ein ganz großes Fragezeichen. Es hat sich gezeigt, vor allem in den letzten 2 Jahren, dass die Schweiz sehr weit zurückliegt, was nötig wäre, um die Firmen zu schützen. Also es gab Schäden in Milliardenhöhen pro Jahr an Schweizer Firmen, allein weil die IT-Security nicht ausreichend war. Und das ist eine große Frage, was da zu machen ist. Und es sollte unbedingt in diese Richtung gehen, aber das ist orthogonal zu dieser ADM-Diskussion, meiner Meinung nach.
Super, danke. Möchte vielleicht noch jemand aus der DSI Workgroup, nenne ich es jetzt mal, sich zum IT-Sicherheitsgesetz äußern? Ja, gerne.
Also vielleicht nur ganz generell, die Idee ist, dass wir haben ja in verschiedenen Bereichen die Herausforderung, dass das Datenschutzgesetz viele gute Dinge regelt, aber immer nur in Anführungszeichen mit Bezug auf die Bearbeitung von Personendaten. Und genau solche Sicherheitsstandards brauchen wir und das machen eben ADM-Systeme so klar und deutlich, aber nicht nur einverstanden. Es gibt IT-Sicherheit ist viel weiter als nur ADM. Aber das zeigt sich, dass es eben Sicherheitsstandards nicht nur beim Bearbeiten von Personendaten braucht, sondern generell.
Vielen Dank. Möchtest du vielleicht noch etwas ergänzen, Angela, oder? Das aus Sicht von Algorithms Rights. Okay, gut, super. Perfekt. Dann vielleicht noch ganz, ganz kurz zum europäischen Rahmen nochmals. Und zwar, kurz, wir haben so viele Fragen noch, aber ich nehme jetzt doch noch die Frage zum Europarat. Der beschäftigt sich ja auch mit der Regulierung von Algorithmen. Vielleicht möchtest du, Angela, noch kurz erläutern, was denn genau der Europarat da macht und was das auch für Einflüsse oder für Konsequenzen für die Schweiz unter Umständen und für unsere Regulierung haben könnte.
Ja, gerne. Also wir haben als Organisation Beobachterstatus im KHAI. Und das KHAI, das ist ein Ausschuss, der vom Europarat 2019 eingesetzt wurde oder 2019 gestartet ist, der wirklich eigentlich die Verhandlungen der Mitgliedstaaten für einen Rechtsrahmen zu KI im Europarat vorbereiten sollte. Das Mandat war, dass man die Machbarkeit eines solchen Rechtsrahmens untersucht und dann auch mögliche Elemente. Das waren also so quasi Vorverhandlungen, wo man natürlich offiziell nicht verhandeln durfte, aber inoffiziell natürlich trotzdem die ganze Zeit verhandelt wurde. Das ging jetzt Ende 2021 zu Ende und da wurden eben solche Empfehlungen erarbeitet. Diese Machbarkeitsstudie, die gab es schon früher. Die wurde, glaube ich, Anfang 2021 veröffentlicht und jetzt eben noch kamen diese Elemente dazu. Das ist natürlich, es war jetzt auch ganz spannend zu sehen, im Rahmen dieses zweijährigen Prozesses, wie sich das natürlich auch verändert hat ab April 2021, weil da der Vorschlag der EU plötzlich vorlag und dann alle plötzlich das Gefühl hatten, wir müssen das jetzt unbedingt kompatibel machen. Wichtig aber zu sagen, der Europarat ist eine ganz andere Institution als die EU. Sein Mandat ist beruht auf Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Das hat also nichts irgendwie mit einem europäischen Binnenmarkt oder so zu tun, wie das jetzt bei der EU-Verordnung der Fall ist. Also das ist ein ganz anderer Ansatz und das war auch immer unsere Meinung, oder? Also der muss nicht, in erster Linie ist nicht sein Auftrag, jetzt kompatibel zu sein mit, was die EU macht, sondern eben vielleicht auch zu ergänzen, was eben die EU nicht macht. Genau, die Verhandlungen zu diesem Rechtsrahmen werden jetzt offiziell aufgenommen im Frühling 2022 und das hat auch einen relativ ambitionierten Zeitplan, dass man da irgendwie bis Ende 2023 auch schon ein Resultat vorliegen hat. Mal sehen, wie das aussieht. Ein sehr aktiver Player im ganzen Prozess wurde gestern suspendiert vom ganzen Prozess. Das ist Russland, die sich sehr, sehr aktiv eingebracht haben in diesem Bereich. Das wird jetzt vielleicht auch einen Einfluss haben wirklich auf diese Verhandlungen. Mal schauen, ja.
Super spannend, vielen Dank für diesen Einblick. Wir sind leider schon über der Zeit, eine Minute. Deshalb würden wir den offiziellen Panel-Teil jetzt hier beenden, würden aber hier noch weiterhin für Diskussionen zur Verfügung stehen im Aftertalk. Also wer von euch, von den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch mit uns weiter diskutieren möchte, ist sehr herzlich willkommen. Und dann geht es dann hier weiter um, wenn ich mich nicht täusche, um 14.45 Uhr zum Thema EID. Wo stehen wir ein Jahr nach dem Referendum und wo geht die Reise hin? Super. Dann vielen Dank und hoffentlich sehen wir den einen oder anderen noch im Big Blue Button in der Diskussion.
Danke.
Danke.